Martina hat sehr gut gesagt. Wir denken, Ostern ist passiert, Jesus ist auferstanden und alle haben das gerade gecheckt und auch im Herz aufgenommen. Das Bild, das wir überkommen von der Zeit nach Ostern, ist ein ganz anderes. Da hat es Leute gehabt, die gesagt haben, ich bin mir da nicht so sicher. Und einfach nochmal zur Erinnerung, ihr könnt im Verlauf vom heutigen Gottesdienst da einfach irgendetwas hineinschreiben, wo du sagst, nach dem, was ich gehört habe oder bei dem, was ich gehört habe, da würde mich interessieren, einmal eine Antwort zu hören. Auch wenn ich es nicht gerade annehme, das ist ja nicht der Punkt, aber es würde mich interessieren, mal eine Predigt oder einen Inhalt zu dem zu hören, dann darfst du das gern. Und wir schauen heute miteinander, ich lade uns ein, um der Glaubenskrise von einem Apostel auf die Spur zu gehen. Jetzt ein Apostel, denkst du, hat eine Glaubenskrise? Wie geht das? Die Apostel, das sind doch die glauben. Die Apostel, das sind doch die stabil sind, die Vorbilder sind für die Gemeinde. Ein Apostel hat doch keine Glaubenskrise, ein Apostel hat doch keine Zweifel. Wenn wir aber anschauen, gibt es einen, der hat eine Glaubenskrise gehabt, nämlich der Apostel Thomas. Der hat zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, hat er an Jesus geglaubt, aufgrund von den Worten, die er gehört hat und aufgrund von den Wundern. Und dann ist Karfreitag gekommen, die Festnahme von Jesus, seine Kreuzigung, und das hat ihm völlig den Boden unter den Füßen weggezogen. Und er hat eine Glaubenskrise, und zwar als Apostel. Und ich lade euch ein, jetzt mal zum Eintauchen und schauen, gibt es da in dem, was wir lesen in der Bibel, gute Ideen? Ist vielleicht der Apostel Thomas auch an dem Punkt ein Vorbild für uns? Und ihr werdet sehen, nicht nur für Christen, die vielleicht eine Glaubenskrise haben oder die Zweifel haben, sondern auch Anhänger von anderen Religionen. Wir werden einiges sehen, was für sie genauso gilt. Und ich lade euch einmal einzutauchen. Da ist der Anfang vom Text, den wir anschauen. Johannes Evangelium, eine Biografie von Jesus, Kapitel 20, Vers 19. Das ist jetzt der Ostersonntag, was wir jetzt lesen. Also quasi vor einer Woche wäre das gewesen. Da Ostersonntag, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Da ist eine grosse Frage, wie ist denn Jesus da plötzlich auftaucht im Raum? Er hat so eine transdimensionale Raumfahrt hat er eigentlich da gemacht. Das wäre auch mal ein spannendes Thema, vielleicht schreibt das jemand vor euch auf. Uns interessiert jetzt da eigentlich, dass eine Gruppe von Jüngern zusammen sind. Die einen haben schon mitbekommen, Jesus ist auferstanden und haben das selber gesehen. Andere noch nicht. Er taucht auf an einer Sitzung. Puff, er ist da. Und er hat ein Gespräch mit ihnen. Der entscheidende Punkt da für uns heute ist, der Thomas ist nicht dabei. Und darum überspringen wir, was sie da besprechen. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, dass das passiert ist. Und jetzt springen wir etwa ein, zwei Tage, vielleicht später, und lesen, Thomas, auch Didymus, also der Zwilling genannt, einer der zwölf, ein Apostel, einer aus dem innersten Kreis vom Glauben, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Das ist das, was wir vorhin gelesen haben. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn du das erlebt hast, dann flippst du aus, oder? Das ist wie ein Lauffeuer umgegangen unter den Christen. Hey, Jesus ist auferstanden. Das war eine Glaubens-Euphorie gewesen. Und könnt ihr euch jetzt auch ein bisschen vorstellen, wie es dem Thomas gegangen ist? Der hat das alles nicht mitbekommen. Und ihm sagen sie da, wir haben den Herr gesehen, erlebt. Und er reagiert nicht mit Glauben. Sondern er sagt, Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Wie sagt denn Thomas gegangen? Alle rundum glauben. Mit Begeisterung. Nur er nicht. Allen ist alles klar. Ausser ihm. Rundum Glaubensgewissheit, ausser bei ihm Glaubenszweifel. Wie ist es ihm gegangen? Das ist nicht ein einfacher Ort zum Sein. Und das ist ein Ort, den du vielleicht auch kennst. Vielleicht bist du auch schon mal in einer Glaubensgemeinschaft gewesen. vielleicht schon in einer Kirche oder in einer christlichen Gemeinschaft und allen um dich herum ist alles klar. Ausser dir. Niemand hat zweifelt um dich herum, scheinbar. Ausser du. Das kennt der Apostel Paulus aus eigener Erfahrung. Ich kenne es auch aus eigener Erfahrung. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern waren Missionar. Die sind in einen anderen Teil der Welt gegangen, um anderen Menschen von dem Jesus zu erzählen. Sehr viel Glaubensgewissheit in meinem Haus, in meinem Haushalt und in meiner Familie gehabt. Und ich habe das aufgenommen als junger Bub. Ich habe an Jesus geglaubt und ich habe gerne an Jesus geglaubt. Und dann mit 13 haben bei mir die Fragen angefangen. Die einen von euch wissen das schon. Aber das ist sukzessive, hat sich eine Glaubensgewissheit in Glaubenszweifel verwandelt. Im Verlauf von Monaten und im Verlauf von Jahren. So ab 13 bis etwa 15 ist das so weitergegangen. Und ich habe angefangen, irgendwann Tagebuch zu schreiben. Ich habe euch da einen Auszug aus dem Tagebuch, da bin ich etwa 15. Da beschreibe ich, wie es mir geht. Es geht mir überhaupt nicht gut. Es war keine gute Zeit. Da sage ich dann noch etwas. Die Zweifel haben mich vollgepackt. Das war nicht nur so ein bisschen, oh, ich habe noch ein paar Fragen. Nein, es war wirklich umfassend da, wo meine Seele definiert hat. Mein Verstand will mit dem Glauben einfach nicht spuren. Glauben um Verstand, Glauben um Wissenschaft. Grosse Frage für mich. Ich mag auch die Bibel nicht zu lesen, sie spricht irgendwie nicht mehr. Wer sagt mir, dass die Bibel recht hat? Was beweist mir, dass der christliche Glaube der Wahrheit entspricht? Und wenn ja, welcher christliche Glaube? Ich springe auf die nächste Seite. Die Bibel wird ja in so viele Richtungen ausgelegt. Die Christen widersprechen sich, bekämpfen sich, sind stolz, intolerant, heuchlerisch. So einen will ich nicht werden. Ist einfach, ja, so gewesen. So habe ich es empfunden. Ich will die Wahrheit herausfinden, die wahre Wahrheit. Aber wie finde ich es heraus? Wem kann ich glauben und so weiter? Sie sehen das ein paar von meinen Fragen. Das ist Seite, wie es weitergegangen so. Und ich habe das Gefühl, niemand in der Kirche stellt die Frage. Ich bin der Einzige. Und ich habe das Gefühl, ich kann mit niemandem reden. Im Unterschied zum Thomas, der sich geäussert hat in der Gemeinschaft, habe ich mich nicht geäussert. Für sehr, sehr lange. Und das hat alles nur noch schlimmer gemacht und sicher auch alles rausgezögert. Ich kenne das aus eigener Erfahrung und du vielleicht auch. Und wichtig ist, dass man versteht, dass sie nicht nur Christen, die das erleben. Es kann auch sein, dass du das erlebst, wenn du Anhänger bist von einer anderen Glaubensrichtung. Ich bringe jetzt einfach ein Beispiel von einem atheistischen Philosoph. Das ist der Anthony Flew, den habe ich auch schon mal da zitiert. Das ist einer der brillantesten Philosophen, der gegen das Christentum oder gegen den Theismus, gegen die Aussage, es gibt einen Gott, argumentiert hat. Und der war nicht so einfach, um einfach so schnell zu sagen, ja, der hat nicht recht. Nein, der hat schon gewusst, was er sagt. Das ist ein brillanter Philosoph, Anthony Flew. Und dann, so im Alter, ist ein Buch erschienen, das er mit einem anderen zusammen geschrieben hat. Und in diesem Buch hat er gesagt, ich habe angefangen, an die Existenz eines Gottes zu glauben. Und er beschreibt in diesem Buch, warum. Und ich möchte ein kurzes Zitat rauspicken aus diesem Buch, wo er Folgendes sagt. Meine Abkehr vom Atheismus wurde nicht durch irgendein neues Phänomen oder Argument ausgelöst. Aufgrund meiner fortlaufenden Beurteilung der Beweise in der Natur, also Naturwissenschaft ist bei ihm sehr wichtig gewesen, hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten mein gesamtes Denken verändert. Bei dieser Veränderung habe ich getan, was Platon schreibt. Und der Platon hat gesagt, wir müssen dem Argument folgen, wohin es auch immer führt. Und der Anthony Flew ist sehr kritisiert worden, auch von atheistischen Kollegen. Der hat eigentlich das Gleiche erlebt in der Gemeinschaft der Atheisten, ein bisschen wie ich erlebt habe in der Kirche. Du fährst plötzlich an Fragen stellen. Er hat plötzlich angefangen, Fragen zu stellen, die keiner gefragt hat. Und man hat manchmal auch ein bisschen Angst vor denen, die zweifeln, weil sie könnten ja andere anstecken. Und dann weicht man einem sogar noch aus. Das hat der Anthony Flew selber erlebt. Und etwas Zweites ist da wichtig. Und das verbindet spannenderweise der Anthony Flew mit dem Thomas, mit dem Apostel Thomas. Der Anthony Flew sagt, ich muss dem Argument folgen, wohin es auch immer führt. Ich will Beweis. Ich muss wissen, was ist Beweislage. Und ich glaube dem, was Beweis mir zeigt. Und er hat gesagt, es hat eine Veränderung gegeben. Beweise sind neu, sind nicht mehr die gleichen wie in den 60er, 70er Jahren. Und damit macht er eigentlich das Gleiche wie der Apostel Thomas. Genau das Gleiche. Weil was hat der Apostel Thomas gesagt? Ich muss erst seine von Nägel durchbohrten Hände sehen und muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Ich muss Beweis haben, ist das wirklich Jesus? Ich muss das persönlich selber abchecken. Ich folge den Beweis dorthin, wo sie mich anführen. Aber ich muss es selber überprüfen. Was wir hier sehen, ist, dass sowohl der Apostel Thomas, aber eigentlich auch der Anthony Flew. Aber ich bleibe jetzt mal beim Apostel Thomas. Der Apostel Thomas war nicht ein leichtgläubiger Christ. Der hat nicht einfach jede Kröte, jeden Frosch, der ihm serviert worden ist auf dem Tablett, hat den geschluckt. Der hat selber tiefer graben. Und wir sehen diese Art von Glauben bei ihm schon vor Ostern. Ich bringe ein Beispiel, wo mir Franziska darauf aufmerksam gemacht hat. Das habe ich vor 2 Wochen an Karfreitag vorgelesen, die Stelle, wo Jesus versucht, Glaubensgewissheit ihnen zu geben, bei seinen Jüngern, und sagt, ich gehe an einen Ort, wo es Wohnungen gibt, wo ich für euch vorbereite. Everybody relax, sagt er. Und dann sagt er, ihr könnt einfach mir vertrauen. Und dann sagt Jesus, den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Und dann würde man sagen, gut, okay. Aber was macht der Thomas? Herr, sagte Thomas, der gleiche, von dem wir jetzt reden. Wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich finde das so lässig, dass der Thomas sich nicht scheut. Sage, Jesus, ich check's nicht. Das ist mir zu wenig, was du bis jetzt geliefert hast. Erklär mir noch mehr. Der Thomas ist einer, der muss tiefer verstehen. Und er scheut sich nicht, die entsprechenden Fragen zu stellen. Und damit sehen wir beim Thomas eine Art von Glauben, wo sehr reif ist. Das ist eigentlich der Typ von Glauben, wo die Bibel sagt, den sollen wir auch haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Im 1. Petrus 3, 15 bis 16 sagt, das ist auch übrigens ein Apostel, der das sagt, der sagt, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit gebotenem Respekt. Also, liebe Christen, redet anständig mit den Leuten. Das ist mal da, was da steht. Und dann sagt er, aber ihr müsst können Gründe angeben, wenn euch jemand fragt, warum glaubst du an Jesus? Du musst Gründe können sagen. Und das ist nicht ein blinder Glaube und nicht eine Lichtgläubigkeit, sondern das ist ein begründeter Glaube, den wir haben sollen. Die Bibel fordert nie zu uns auf, blind zu glauben, sondern immer begründet zu glauben. Und sagt, du musst dir bewusst werden, was ist eigentlich der Grund, warum du an Jesus glaubst. Und du solltest das eigentlich auch jemandem können erklären, was der Grund ist. Das ist reifer Glaube, nicht blinder Glaube. Und das ist auch der Grund, warum der Thomas eine Glaubenskrise hat. Der Thomas hat vor der Auferstehung an Jesus geglaubt aufgrund von Gründen, von Beweis, die Worte von Jesus und die Wunder. Seine Festnahme und seine Kreuzigung haben aber diese Beweise wegbrechen lassen, haben dazu geführt, dass die Beweise nicht mehr gehalten haben. Und weil er aufgrund von diesen Beweisen geglaubt hat und die jetzt wegbrechen, hat er eine Glaubenskrise. Und da lernen wir etwas ganz Wichtiges. Glaubenskrisen, Zweifel, können der Ausdruck sein von einem reifen Glauben. Nicht unbedingt immer nur von einem unreifen. Jetzt manchmal hat man keine Lust mehr zu glauben und dann hat man Fragen und Zweifel. Das ist etwas anderes, von dem reden wir jetzt nicht heute. Aber eine Glaubenskrise kann der Ausdruck sein von einem reifen Glauben. Manchmal glauben die Christen einfach, was ihnen vorserviert wird und sie glauben irgendwie aus dem blauen Himmel raus. So einer war Apostel Thomas nicht. Darum ist sein Glauben auch angefochten, wo die Beweislage sich verändert. Und das ist eine Frage an dich und an mich darum, wenn jemand zweifelt oder wenn du glaubst, kennst du die Gründe, warum du glaubst? Könntest du dir sagen? Jetzt, vielleicht kannst du es nicht sagen, dann kann man daran arbeiten. Aber es gibt ja einen Grund, warum du an Jesus glaubst. Und die Frage ist dann, ob die Gründe verheben. Und die Frage ist dann übrigens auch, ob die Gründe, die du hast, dich wirklich in die Wahrheit führen. Denn das verbindet den Thomas und den Anthony Flew. Das war auch mein grosses Thema. Das habt ihr vielleicht gemerkt im Tagebuch. Was ist denn wahr? Was stimmt denn jetzt eigentlich? Und die Frage an dich und an mich ist, sind wir eigentlich an der Wahrheit interessiert? Oder glauben wir an Jesus einfach, weil das das ist, was wir von Kindheit auf geglaubt haben und es ist einfach so schön? Einfach so schön verhebt nicht, wenn die Glaubenskrise kommt. Wenn der Druck aufs Leben steigt. Und darum die Frage an dich, wenn du glaubst, kennst du die Gründe? Könntest du sie formulieren? Aber ich glaube, gleichzeitig haben wir da die Frage, die steht. Bist du offen, deine Position neu zu bedenken, wenn deine bisherigen Gründe sich als ungenügend entpuppen? Versteht ihr die Frage? Wenn du wegen dem glaubst und das bricht weg, das ist nicht mehr rum. Bist du dann offen, um nochmal neu daher zu gehen? Eigentlich wäre das ein Zeichen von einem reifen Glauben. Oder von einer reifen Persönlichkeit. Und so haben wir Thomas in dieser Glaubenskrise. Und jetzt wollen wir schauen, was passiert. Warum kennen wir ihn heute noch als den Apostel Thomas? Weil Jesus kommt zu ihm und es passiert etwas. 8 Tage später, das wäre also heute, 8 Tage nach dem letzten Sonntag. Darum passt die Predigt sehr gut zu heute. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen, die haben wieder eine Sitzung gehabt miteinander. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Merkt ihr, es passiert nochmal genau das Gleiche. Einfach 8 Tage später mit dem Unterschied, welchem Unterschied? Der Thomas ist dabei. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Was für ein Ereignis. Was lernen wir da? So viel Kostbares. Erstens, Zweifler sind Jesus wichtig. Jesus kommt extra nochmal einfach nur wegen Thomas. Er sagt nicht, ah, der Thomas, den geben wir auf. Ja, die anderen sollen es ihm einfach nochmal erklären. Der glaubt denn da schon irgendwann? Nein. Jesus kommt nochmal extra nur für den Zweifler. Und du glaubst das vielleicht nicht oder noch nicht. Du glaubst ja vielleicht noch nicht an Jesus. Oder du hast Fragen, gibt es ihn überhaupt oder ist überhaupt noch rum? Merkt er eigentlich, was meine Probleme sind? Ich möchte einfach zusprechen, wenn das, was in der Bibel steht, wahr ist, und für mich ist es keine Frage, dass das wahr ist, dann hat Jesus ein grosses Interesse an dir und du bist ihm nicht unwichtig, du bist ihm sehr wichtig. Und er kommt unter Umständen einfach nochmal nur wegen dir. Und zwar kommt er zu dir. Wenn, über das reden wir dann noch. Und zweitens sehen wir, Jesus hört die Frage vom Zweifler, auch wenn der das gar nicht merkt. Also wir müssen euch jetzt vorstellen, der Thomas hat, sagen wir mal, vor 5 Tagen in den Kosmos rausgeposaunet, nur wenn ich ihn anlangen kann, glaube ich wieder. Und jetzt kommt er, ist an dieser Sitzung, Jesus kommt und hebt ihm praktisch genau die Worte ins Gesicht. Was hat der Thomas gemerkt? Jesus war dabei gewesen irgendwie, ich habe ihn nicht gesehen, aber er hat alles mitbekommen vor 5 Tagen, als ich das in den Kosmos rausgerufen habe. Der Thomas erlebt da, dass der Kosmos zulässt. Also nicht der Kosmos natürlich, sondern der Schöpfer vom Kosmos. Und das ist einfach verblüffend. Und da kann ich euch aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe diesen Moment auch erlebt, wo ich in meinen grossen Zweifeln und Nöten war und gecheckt habe, was eigentlich meine Fragen sind. Das sind eigentlich meine Fragen, habe ich dann gemerkt. Und plötzlich die Antworten gekommen sind, habe ich gemerkt, das lebt da draussen. Und wenn du nicht weißt, dass Gott um ist und du merkst plötzlich, es lebt da draussen, dann haut dich um. Das ist etwas vom Allerschönsten, was du erleben kannst. Und ich möchte einfach sagen, wenn du vielleicht durch anspruchsvolle Zeiten gehst in deinem Glauben und Glaubenszweifel hast, die Frage, die du rausposaunst in den Kosmos raus und sagst, Gott, wenn es dich gibt, da und da muss ich wissen. Nochmal, wenn die Bibel wahr ist, und für mich ist es nicht eine Frage, dass sie wahr ist, dann hört Jesus deine Frage. Ich habe die Frage auf der Toilette in der Martini rausgeschrien. Ganz echt. Geschafft in dieser Fabrik und habe es nicht mehr ausgehalten. Bin aufs WC und habe geschrien. Und Gott hat das gehört. Dafür bin ich unendlich dankbar. Und das Dritte, was wir sehen, ist, Jesus haltet deine Fragen und Zweifel aus. Also Jesus, der Thomas ist da und schreit die Frage raus und Jesus ist unsichtbar gerade neben ihm. Und Jesus wartet wie lange? Eine ganze Woche. Der hätte doch einfach gerade kommen können. Ja, hätte er können. Was auch immer da dahinter steckt, mindestens sehen wir, Jesus haltet es aus, wenn du Fragen hast. Das ist für ihn scheinbar nicht so ein grosses Problem, das ist nicht ein Hindernis für ihn. Und Jesus hat Geduld zu warten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um dir begegnen und Antworten zu geben. Jesus haltet deine Fragen aus. Und es ist gut, wenn du deine Fragen auch aushaltest. Und liebe Christen, um Leute herum, die vielleicht am Zweifeln sind, es ist auch wichtig, dass ihr die Fragen aushaltet von denen, die am Zweifeln sind. Wir haben die Zeit. Wir vertrauen jemand Größerem mit diesen Sachen. Jesus hat gewartet eine ganze Woche, dass die Fragen von Thomas gären und reifen können. Der Thomas wäre vermutlich noch nicht parat gewesen, um Jesus zu begegnen in diesem Moment. Die Woche, die folgt, ist vermutlich eine Woche von vielen Fragen, von viel Schreien im Kosmos raus gewesen. Aber es war auch eine Woche gewesen, wo Thomas klar geworden ist, was ist eigentlich mein Problem? Welche Fragen habe ich? Und wie klären sich die? Und darum der vierte Punkt. Die Woche bereitet uns vor auf Begegnung mit dem Beweis. Bei mir war es nicht 7 Tage Woche, sondern etwa 5 Jahre. Es war nicht schön. Aber es ist eine wichtige Phase, wo du merken kannst, was ist eigentlich deine Frage. Bei mir war zum Beispiel eine grosse Frage, wie ist die Bibel, insbesondere das Neue Testament, überliefert? Das ist ja abgeschrieben worden, x-mal. Und wir Christen, wir nehmen das Buch zur Hand und tun so, als würde der Text stimmen. Hey, ihr habt keine Ahnung. Ich habe gemerkt, an diesem Punkt brauche ich eine Antwort. Das war etwas, was mir klar geworden ist in dieser Zeit. Und in dieser Zeit gären unsere Fragen. Das ist vermutlich ein Whisky oder irgendetwas, das da gärt. Ich weiß es nicht ganz genau. Und da kommt ihr dann so in Fässer rein, oder? Und solltest du den Whisky zu früh trinken? Oder den Wein? Nein. Nein, ist die Antwort, die ich suche von euch. Den Whisky trinkst du erst, wenn er parat ist. Wie viele Jahre sind es manchmal in den Fässern? 10, 15, 20, 30. Das dauert eine Weile. Du solltest ihn erst trinken, wenn er fertig parat ist. Und das ist jetzt vielleicht ein positives Bild, weil, aber gell, der Whisky, der will ja eigentlich, der will getrunken werden, der will nicht einfach da im Fass stecken, oder? Und also in dieser Woche, wo die Zweifel da sind und die Antworten noch nicht da sind, die gären sie uns, und das ist ganz wichtig, das bereitet uns vor auf den Moment, wenn wir eine Konfrontation haben mit neuen Beweisen. Und das schauen wir jetzt an. Weil Jesus sagt das zum Thomas und er sagt, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und da sagt Jesus etwas unendlich Kostbares. Es ist eine der intimsten Stellen in der ganzen Bibel. Was war es, was Zweifel geweckt hat in Thomas? Der Tod von Jesus. Und Jesus sagt ihm jetzt, tu mich dort anlangen, an dem Punkt, wo der Grund ist, warum du an mir zweifelst, nämlich am Punkt von meinem Tod. Berühre mich an dem Punkt, wo bei dir die grössten Zweifel sind an mir. Das, was du, Thomas, als grössten Beweis gegen mich in dir innen trägst, an diesem Punkt berühre mich jetzt bitte. Was heisst das? Wenn du Zweifel hast, an diesem Punkt, dann ist ganz wichtig, dass du an diesem Punkt eine Antwort bekommst und nicht an einem anderen. Weil nur wenn du an dem Punkt, wo du die Zweifel wirklich hast, wo du bei dir die grössten Beweise gegen Gott sind, erst wenn du an diesen Punkten eine zufriedenstellende Antwort hast, wirst du wieder können anfangen zu glauben. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Erst dann. Alles andere ist, man sagt auf Schweizerdeutsch, Süßholzraspeln. Also wenn du glaubst, die Wissenschaft hat bewiesen, Gott gibt es nicht, dann brauchst du dort eine Antwort und nicht irgendwie in einem anderen Bereich. Oder wenn zum Beispiel eine Lehre in der Kirche für dich moralisch problematisch ist, vielleicht die Lehre der Hölle zum Beispiel, wenn da dein Glaube angreift oder bei dir Zweifel weckt, dann brauchst du dort eine Antwort und nicht an einem ganz anderen Punkt. Oder wenn du sagst, Kreuzzüge haben stattgefunden oder die Missbrauchsfälle, das ist das, wo mir dazu führt zu denken, nein, Gott kann es nicht geben. Und das Christentum kann es schon gar nicht sein. Dann brauchst du dort eine Antwort und nicht an einem anderen Bereich. Und genauso habe ich zum Beispiel eine Antwort gebraucht, eben dort, wie ist die Bibel überliefert. Oder ich habe es unbedingt nötig zu sehen, redet denn nur die Bibel über Jesus oder gibt es noch andere, die auch noch reden über ihn? Weil da könnte ja irgendeiner schreiben. Ich habe müssen ausserbiblische Zeugen gesehen von Jesus. Und ich habe dort eine Antwort gebraucht und nicht an anderen Ort. Und darum die Frage, bist du bereit, Jesus nochmal eine Chance zu geben, an dem Punkt, wo du für die grösste Schwäche vom Christentum anschaust? Das ist die Frage, die Thomas an uns stellt. An dem Punkt, wo aus deiner Sicht die grösste Schwäche vom Christentum ist, bist du bereit, Jesus nochmal eine Chance zu geben? Was wir hier sehen, ist, für Christen sollte keine Frage tabu sein. Zweifel, die Leute haben, auch in unserer Mitte, das sollten nicht Tabu-Fragen sein. Das sollten eigentlich sehr kostbare, wichtige Fragen sein. Und wir werden jetzt auch nochmal sehen, warum. Denn beim Thomas sehen wir eine wunderbare Verwandlung. Die Glaubensgewissheit strömt in sein Herz. Und ich kann euch sagen, ich weiss noch genau, wo das bei mir auch passiert ist. Und das ist nach wie vor mein allergrösstes Geschenk, das ich im Leben habe. Ich habe ganz viele gute Sachen bekommen, aber das ist mein allergrösstes Gut. Weil beim Thomas sehen wir, weil er an dem Punkt Antworten bekommen hat, wo er wirklich Antworten gebraucht hat, ist der einsame Zweifler von der Gemeinde zu einem leitenden Lehrer von der Gemeinde geworden. Ganz am Anfang von dieser Jesus-Biografie vom Johannesevangelium heisst, dass Jesus Gott ist, wo Mensch geworden ist. Das ist eine ziemlich krasse Aussage. Und dann haben wir es ganz, das wird ganz am Anfang gesagt, erste Kapitel, erste Vers. Und dennoch dann sagt, wird Jesus von den Menschen irgendwie Meister genannt oder Messias oder Sohn Gottes, aber keiner wagt es, weil es keiner versteht, den Mensch Jesus, der vor ihnen steht, mit Gott gleichzusetzen. Erst am Schluss dieser Biografie schnallt es einen. Und zwar wer? Der Zweifler Apostel Thomas. Er sagt, Thomas sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Erst ganz am Schluss schnallt es einen und spricht das aus, was im ganzen Buch darum geht. Wer ist Jesus Christus? Endlich wagt es einen, das zu erkennen und auszusprechen und die anderen zu informieren. Und merkt ihr, was jetzt da passiert? Vorher dann haben alle anderen Thomas gesagt, Jesus ist auferstanden. Glaub's doch. Und jetzt passiert ganz die Umkehr. Er sagt zu allen, hey, checket ihr, wer da steht? Das ist mein Herr und mein Gott. Der Gott, den ich von der Bibel her kenne, steht da vor mir. Das ist ein unglaublicher Moment. Das ist atemberaubend. Und der einsame Zweifler von der Gemeinde wird da zum leitenden Lehrer von der Gemeinde. Und darum, liebe Christen, passen wir gut auf unsere Zweifler. Das sind möglicherweise die, die nachher uns lehren werden. Warum? Weil die schnallen manchmal sehr viel tiefer, was die wirklichen Fragen sind. Und wenn sie durchdringen zum Glauben in der Gnade von Gott, dann kann es sein, dass sie zu unseren Lehrern werden. Darum sind die Fragen, die sie haben, von grosser Bedeutung. Und so möchten wir Mut fassen an diesem Punkt und merken, aus dem Zweifler Thomas ist eine Säule von der Gemeinde geworden. Aber erst nachdem er die Antworten bekommen hat in den Bereich, wo er es auch wirklich nötig hat. Und ich hoffe, das ermutigt dich, wenn du mit Fragen unterwegs bist. Und nochmal, das gilt auch für dich, wenn du vielleicht aus einer anderen Weltanschauung heraus auch dir am Fragen stellen bist und nicht mehr so sicher bist vielleicht. Gang der Frage nach. Lassen wir uns ermutigen von Thomas, von einem Anthony Flew, der gesagt hat, wir möchten herausfinden, was ist wahr. Und wenn du in einer Glaubenskrise bist, hoffe ich, dass du Mut überkommst, zu merken, Jesus nimmt dich wahr. Und er weiss, wenn die Woche vorbei ist, wenn das gut ist und du eine Begegnung kannst haben mit ihm, wo dich wieder in Glauben und in Glaubensgewissheit hineinführst.